Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 44, 200 Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Bücherfrau Yvonne de Andres spricht mit der Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friedrichs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Bücherfrauen. Mein Name ist Yvonne de Andres, ich bin langjährige Kulturmanagerin und Bücherfrau des Jahres. Heute freue ich mich ganz besonders, Karin Schmidt-Friedrichs bei uns zu haben. Verlegerin des renommierten Verlags Hermann Schmidt und seit 2019 Vorsteherin des Deutschen Buchhandels. Mit ihr spreche ich über ihre beeindruckende Karriere, spannende Einblicke in der Branche und die letzten 5 Jahre im Buchhandel. Der Hermann Schmidt Verlag ist eine Institution im Bereich Design- und Typografiebücher. Und Hagin hat gemeinsam mit ihrem Ehemann diesen Verlag für kreative Köpfe geschaffen. Sie ist bekannt dafür, Chancen zu erkennen und leidenschaftliche Wege zu finden, diese zu nutzen, sei es als Verlegerin oder in ihrer Rolle als Vorsteherin des Börsenvereins. In einer früheren Folge des Podcastes 12 sprach sie mit Jana Stahl, damalige Vorsitzende der Bücherfrauen, über ihr erstes Fazit nach 60 Tagen im Amt als Vorsteherin. Dabei blickte sie auf die Wahlkampfzeit zurück und Karin verriet, dass sie 2020 die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Walking Grandmom in der Buchbranche leben wollte. Heute werden wir diese Themen weiter vertiefen und auf die Entwicklung der letzten Jahre eingehen. Ich freue mich auf ein inspirierendes Gespräch mit Karin Schmidt-Friedrichs. Karin, es ist großartig, dich heute hier zu haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Ja, ich freue mich. Danke, liebe Yvonne.
Danke. Ich möchte zuerst noch mal einen Blick zurückwerfen. Du bist seit vielen Jahren in der Buchbranche tätig und hast eine wirklich beeindruckende Karriere gemacht. Gibt es einen Moment aus deinem Berufsleben, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Was hat dich in dieser Situation besonders geprägt?
Oh, das sind ganz, ganz viele Momente. Ganz am Anfang, wirklich auf meiner allerersten Buchmesse, war ich total unsicher. Wir sind da so reingestartet und ich wusste gar nicht, kann ich da jeder zugehören? Und da war für mich einer der schönsten Momente und das trägt bis heute das so schräg im Gang gegenüber, war ein Stand eines großen Verlages und der Chef nahm mich quasi in den Arm und sagte, du bist neu hier, was brauchst du? Und das konnte ich nicht fassen, dass diese Branche einen so aufnimmt. Und das blieb. Das ist, vielleicht kann ich das ansatzweise jetzt als Vorsteherin in diesen Jahren zurückgeben. Diese Branche ist nicht primär von Konkurrenz, sondern primär von Kooperation getragen. Und das habe ich tausendfach erlebt. Und irgendwann, etliche Jahre später, hatte die Dame vom Stand direkt gegenüber eine Laufmasche und ich hatte als kleine Perfektionistin Ersatzstrumpfhosen dabei, super teuer damals von Woolford, und habe die ihr geschenkt. Und sie konnte es gar nicht fassen, weil ich genau wusste, wie man sich fühlt, wenn man eine Laufmasche in der Strumpfhose hat und man selber weiß das. Wenn man sie nicht weiß, macht das ja nichts. Aber wenn man es weiß, ist es ja ganz furchtbar. Und das sind so, das klingt nach Kleinigkeiten, aber das sind ganz große und wichtige Dinge. Und ich finde, dafür stehen auch die Bücherfrauen, dieses Brückenbauen, dieses Einanderhelfen. Und ja, das ist bis heute so, dass mir das Herz klopfen macht.
Ganz herzlichen Dank für deine Wertschätzung. Du hattest damals in dem Gespräch mit Jana Stahl erwähnt, wie wichtig dir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war 2019 und dass du das als Ziel für 2020 angehen wolltest, sozusagen Walking Grandmoms. Da war deine jüngere Tochter, hatte, glaube ich, ihr erstes Kind geboren. und wie du das sozusagen von München aus sozusagen organisiert hast. Wie bewertest du heute, nach mehreren Jahren als Vorsteherin des Börsenvereins, die Entwicklung in der Branche in diesem Bereich?
Also, jetzt muss ich als erstes vielleicht offenlegen, diese Zeit damals 2020, wo ich meine jüngere Tochter beziehungsweise deren Tochter betreut habe während der Geburt des zweiten Kindes meiner jüngeren Tochter, das war schon unvorstellbar, weil das fiel voll in den Lockdown. Also ich war illegal in München, weil Herr Söder das nicht wollte. Und die Kita war zu und ich hätte eben keineswegs nur das Kind morgens zur Kita zu bringen und abends nachmittags wieder abzuholen, sondern ich hätte die Vollzeitbetreuung. Ich hätte währenddessen einen Verlag, in dem mein Mann und Geschäftspartner Bertram kalkulierte, wie viele Tage überlebt es eigentlich so ein kleines Unternehmen, wenn Lockdown ist. Und das ging tatsächlich um Tage. Und ich habe tags die Kleine betreut und nachts gearbeitet. Und ich weiß, also die Zeit war wirklich die verrückteste Zeit meines Lebens. Jetzt hast du aber gefragt, nicht wie das für mich in dieser Zeit vereinbar war, sondern wie das insgesamt vereinbar ist. Also ich glaube, insgesamt sind wir ein ganzes Stück weiter als in der Zeit, als ich junge Mutter war. Wir sind aber noch überhaupt nicht am Ziel. Wir sind nicht wirklich bei der Gleichberechtigung, wir sind nicht bei Equal Pay, wir sind auch immer noch nicht bei der wirklichen Vereinbarkeit von Karriere und Kindern. Und ehrlich gesagt, habe ich dazu auch keine Lösung im Ärmel. Aber ich glaube, es wird besser und ich glaube, es wird besser mit jedem Schritt, den wir. Jetzt beziehe ich dich fieserweise mit ein, die wir nicht mehr so ganz jungen Frauen weitergehen und uns für jüngere Frauen einsetzen. Also bei uns im Verlag arbeiten etliche Menschen, also von den wenigen, die überhaupt hier sind, arbeiten etliche Teilzeit, weil sie Kinder haben. Und das ist komplizierter. Und das heißt, dass nachmittags ganz vieles an mir hängt, was vormittags nicht an mir hängt als Chefin, weil ich jetzt eben große Töchter habe. Und ich mache das gerne und ich finde es wichtig. Und diese viel jüngeren Frauen als ich sind super organisiert. Die schaffen das prima und die haben mein vollstes Vertrauen. Und ich glaube, wir können da nur im Kleinen und in jede und jeder für sich wirklich vor Ort im Tagesgeschehen aktiv werden. Die ganzen politischen Forderungen, ich weiß es nicht. Wir haben das Recht auf Kita-Plätze und dann kriegen wir die trotzdem nicht. Und dann ist streikt die Kita und dann haben die Kita-Ausflug und dann ist jemand krank in der Kita und dann ist wieder in der Tendenz die Mama diejenige, die angerufen wird. Ich glaube, wir kriegen das mit im Zweifel nur mit Mitmenschlichkeit und mit hoffentlich einer anderen Erziehung von Jungs geregelt.
Ja. Ich glaube es auch. Ich glaube vor allen Dingen, also ich fragte das in Hinblick, dass wenn ich mich zurückerinnere an den Verlagen, in denen ich tätig gewesen bin, dass da viele Frauen keine Kinder gehabt haben, weil sie Vollzeit gearbeitet haben und weil ihnen der Job, den sie geleistet haben, ob im Lektorat oder im Vertrieb oder in der Herstellung, so wichtig war, dass sie auf vieles andere, sozusagen Familie oder auch Kinder, verzichtet haben. Und das fand ich als Branche immer ein bisschen schwierig als Modell oder als Vorbild. Dass daher diese Frage, ob du sehen kannst, dass sich da Veränderungen abzeichnen. Weil ich denke auch, die Teilzeit ist eine Möglichkeit, beinhaltet aber dann andere sozusagen
Ja.
Schwierigkeiten, die dann mit Rente oder mit anderen Aspekten zusammenhängen.
Ja, auch mit natürlich der Karriereleiter, weil du einfach Teilzeit immer irgendwo auch nicht da bist, wenn wahrscheinlich gerade eine wichtige Entscheidung getroffen wird. Fraglich, ob die Entscheidung immer dann getroffen werden muss, wenn du nicht da bist. Aber auf der anderen Seite, ja, um vielleicht mal in die Lösung reinzugehen. Ich erinnere mich an eine Situation jetzt auf der Verlegerinnenebene. Da hatte ich dann, war ich in Berlin und hatte am nächsten Morgen ein wahnsinnig wichtiges Meeting. Also für mich war das wirklich unter den Top 10 des Jahres an Meetings. Und an dem Abend rief mich weinend meine damals pubertierende Tochter an. Und die hatte zum ersten Mal richtig Liebeskummer. Und ich saß in Berlin und wusste, das ist jetzt überhaupt nicht richtig, in Berlin zu sitzen. Und dann habe ich dem Menschen, mit dem ich eben eins der wichtigsten Meetings des Jahres hätte haben sollen am nächsten Tag, eine SMS geschickt und ich habe mich getraut, das ehrlich zu schreiben. Meine Tochter ist jetzt, ich weiß nicht, 15 oder wie alt sie war, weiß nicht mehr genau. Und ich bin in Berlin und ich bin hier, weil ich sie morgen treffen will. Und jetzt muss ich aber sagen, wollte, denn ich fahre jetzt nachts zurück, weil ich jetzt in Mainz sein muss. Und ich habe damit gerechnet, dass uns der sehr, sehr, sehr wichtige Kooperationspartner in einem wichtigen Buchprojekt eventuell verloren geht. Und ich wusste trotzdem, ich gehöre da jetzt gerade ins Auto und nach Mainz. Und stattdessen schrieb der irgendwann nachts zurück und sagte, sagen Sie mir, wann Sie Zeit haben und wir können es auch telefonisch regeln. Also ganz manchmal, glaube ich, müssen wir Frauen auch unsere eigene Vereinbarkeit einfach einfordern. Also für mich war das damals, ich dachte, die Welt geht unter und siehe da, die Welt ging eben überhaupt nicht unter. Ich bin sehr lange nachts Auto gefahren, habe sehr viel Coca-Cola getrunken, was ich sonst nicht tue, um die Fahrt zu schaffen. Habe das gemacht, was ich für richtig hielt, mein Kind in den Arm zu nehmen. Und der Job ist eben nicht flöten gegangen. Und dazu gehören verständnisvolle Partner auf der einen Seite, aber dazu gehört auch ein Empowerment und ein Mut zu sagen, das ist genauso wichtig. Und das haben wir nicht, also habe ich zumindest nicht beigebracht bekommen. Ich habe immer beigebracht bekommen, dass ich 150% funktionieren muss, wenn ich denn quasi den Malus Frau zu sein mitmachen will. Und das habe ich auch geglaubt. Und in dem Moment habe ich das aus irgendeinem Grund vergessen. Und siehe da, die Welt ging eben nicht unter. Deshalb mag ich es gerade erzählen, weil vielleicht macht es ein bisschen Mut. Vielleicht trifft jetzt eine unserer Zuhörerinnen auch beim nächsten Mal auf einen Idioten. Und dann hat das alles nicht funktioniert, aber vielleicht ja auch nicht.
Genau. Das hoffen wir mal, dass es sich auch ändert und dass man es dafür Verständnis gibt. Ich würde gerne einen Sprung machen zum Thema Herausforderungen und Erfolge. Wenn du jetzt auf die letzten 5 Jahre zurückblickst oder auch ein bisschen weiter, was waren deine größten Herausforderungen im Amt der Vorsteherin, aber auch welches waren deine wichtigsten Erfolge in deiner Rolle als Vorsteherin?
Also, jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz die Zeitachse aufmachen. Du hattest gerade von dem sehr schönen Gespräch mit Jana Stahl berichtet. Ich bin ja Ende Oktober 2019 habe ich mein Amt angetreten. Nach der Buchmesse ist der Wechsel immer. Und ich weiß noch, dann habe ich in München an dem Aufbaustudiengang einen kleinen Vortrag gehalten. Dann war ich bei der IG Belletristik und Sachbuch in München im Januar und dachte so, ja, jetzt nimmt mein Vorsteherinnenleben Fahrt auf. Und dann kam die Pandemie. Und dann kam etwas, was wir uns, glaube ich, alle, also ich behaupte mal, niemand von uns hat sich vorstellen können, dass es überhaupt sowas gibt wie ein Lockdown oder so. Also ich weiß noch wie heute, ich bin am Freitag, den 13. März damals, 2020, morgens nach Leipzig geflogen, weil die Messe absagen mussten. Und ich das Gefühl hatte, der Börsenverein als ideeller Kooperationspartner muss da quasi vor Ort Solidarität zeigen. Ob das wirklich nötig war, sei mal dahingestellt. Aber für mich war das ganz wichtig, zu zeigen, wir stehen zu euch, weil eine Messe absagen, das hatte man sich nicht vorstellen können. Und ich habe nach der Beiratssitzung am Mittag am Bahnhof in Leipzig vom Lockdown erfahren. Und ich habe meine, also stellvertretende Vorsteherin Anne-Rose Beurich, Buchhändlerin, angerufen und habe gefragt, kannst du das fassen? Also ich weiß noch bis heute, wie ich in dieser Nische irgendwo im Bahnhof stand und dachte, jetzt geht die Welt unter, es geht doch gar nicht. Und dann, ja, dann habe ich mit einem fantastisch zusammenarbeitenden Vorstand. Das muss ich an der Stelle wirklich sagen. Also ohne diese Kooperation hätte ich nichts geschafft von dem, was unter meiner Ägide geschafft wurde. Wir haben Tausende von Sitzungen gehabt. Wir haben mit der Politik gesprochen. Wir haben versucht, die Branche zusammenzuhalten. Wir haben ja alle auch erstmal lernen müssen, was Zoom und Teams und all sowas ist. Wir haben dann auch Frankfurt in den digitalen Raum verlegen müssen, was aber auf Deutsch eigentlich hieß, dass die ganzen Einnahmen wegfielen von einem Produktunternehmen, was massivste wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachte. Und mit der Unterstützung von Bund und dem Land Hessen und ganz viel an einem Strang ziehen von Haupt- und Ehrenamt haben wir das irgendwie geschafft. Und an der Stelle möchte ich auch die wahnsinnige Kreativität der Branche erwähnen. Also BuchhändlerInnen, die durch geschlossene Türen verkauften, die ihren privaten VW-Bus in den Hof gestellt haben und mit der Klick-Fernbedienung irgendwie aufmachten, wenn ein Kunde, eine Kundin irgendwie die Tüte mit ihren Büchern abholte. Und also einfach unglaublich. Und gleichzeitig hatte ich die ganze Zeit auf der Agenda. Es war aber die ersten Überlebens ein, zwei Jahre halt immer B-Priorität. Ich wollte gerne den Börsenverein zu einem agileren, nochmal mitgliedernäheren, vielleicht moderneren, weniger hierarchieorientierten Unternehmen umbauen. Und das war immer mein Ziel, aber erstmal ging es halt voll ums Überleben. Und dann war aber das Überleben klar und wir waren Pandemie gestärkt, wenngleich die Herausforderung dann steigende Materialkosten und steigende Lohnkosten und dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das Leben immer noch nicht leicht machten. Aber dann haben wir, also habe ich gemeinsam mit Peter Kraus von Kleff, dem dann damals neuen Hauptgeschäftsführer, angefangen, den Börsenverein einfach agiler zu machen, umzubauen. Und das ist toll. Das ist eine der schönsten Erfahrungen, glaube ich, meines Lebens, zu sehen, wie Menschen empowert werden, wie flachere Hierarchien Dynamiken freisetzen, wie Dinge einfach auch anders und gleichberechtigter laufen können. Aber das stand erstmal hinter dem ganzen Überlebensthema natürlich zurück. Das ist sehr leise und, glaube ich, ist gar nicht im Fokus der Öffentlichkeit passiert. Aber für mich ist es ein sehr befriedigendes Erlebnis.
Also ich kann mich auch gut noch erinnern, wie das in Berlin war, wo Klaus Lederer als Kultursenator ja den Buchhandel als ein Bestandteil der Lebens Haltungs definiert hat. Daher der Buchhandel ja diesen Sonderstatus hatte, hier geöffnet zu haben. Und wie glücklich und zufrieden die Buchhändlerinnen und Buchhändler waren, dass es einfach möglich ist, wie du das auch
Ja,
gesagt hast.
total.
Ne? Wir stehen kurz vor der Situation, dass die Leipziger Buchmesse nächste Woche ihre Türen öffnet. Und auch die Frankfurter sind sozusagen perspektivisch feiern sozusagen schon den Schwerpunkt Philippinen und informieren diese Woche darüber. Also zwei zentrale Treffpunkte der Buchbranche. Und dann kommt noch das wirklich beeindruckende 200. Jubiläumsjahr des Börsenvereins dazu. Welche Impulse meinst du, dass sowohl in Frankfurt, in Leipzig und in Berlin dieses Jahr gesetzt werden können?
Ich sage das jetzt mal so spontan, wie es mir durch den Kopf geht. Ich glaube, mir ist im Moment das Drängendste und das, was so als erstes raus will, Tatsächlich die Meinungsfreiheit und auch die Publikationsfreiheit. Und da ist natürlich Donald Trump und sein Agieren in Amerika ein massiver Sorgenfaltenbringer. Und das zeigt auch, wie wahnsinnig schnell das geht, weil ja, mein Vorgänger irgendwann im Amt dieses Vorstehers, der Vorsteherin, der hat Bücherverbrennungen damals unter den Nazis mitorganisiert. Also der Börsenverein hat in dieser Zeit alles andere als eine rühmliche Rolle gespielt. Und in digitalen Zeiten muss man Bücher ja gar nicht verbrennen, da kann man sie einfach bannen. Und ja, jetzt haben wir eine Rechtsaußenpartei im Bundestag sitzen, der zumindest zuzutrauen ist, dass was Ähnliches passiert. Also insofern halte ich im Moment die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Meinung, was übrigens voraussetzt, dass man seine Meinung auch bildet. Also die Meinungsfreiheit nützt ja nichts, ohne dass wir Menschen nicht uns alle auch selbst verpflichten, uns eine Meinung zu bilden, sinnvollerweise auf der Basis von Fakten. Und dafür kann man Bücher nur wärmstens empfehlen. Ja, das ist so, glaube ich, im Moment eins der ganz, ganz drängenden Punkte. Es gibt aber natürlich noch ganz, ganz viele weitere. Es gibt einen Punkt, den hatte ich eben schon so ansatzweise mal angesprochen mit den steigenden Materialkosten und den steigenden Lohnkosten. Und dann möchte ich da gerne noch die steigenden Bürokratiekosten mit reinmändeln für kleine Unternehmen. Und das macht die Vielfalt unserer tollen Branche mit aus. Ist das eigentlich kaum noch zu stemmen? Und wenn die dann irgendwann das nicht mehr stemmen könnten, dann geht da eine Vielfalt an Meinungen und an eine Vielfalt in diesem Konzert der Themen verloren, und das macht mir Sorgen. Insofern setzt sich der Börsenverein sehr richtig auch für Bürokratieabbau und für eine ja, Wirtschaftlichkeit der Branche ein. Da kommt der Kulturpass ins Spiel, weil ja das Wichtigste, was mit dem was mit dem Kulturpass am meisten gekauft wurde, waren Bücher. Das heißt, es hat uns extrem geholfen. Und weil es eben nicht digital kaufbar war, sondern nur analog, hat es auch dem Buchhandel vor Ort geholfen. Und es ist gemessen am Bundeshaushalt, also vor allem jetzt mit den gestrigen Beschlüssen noch mal mehr, es ist wirklich eine relativ geringe Ausgabe, die der Staat da macht. Das wäre toll, wenn das bleiben würde. Es wäre wahnsinnig wichtig, dass die Preisbindung und auch der verringerte Mehrwertsteuersatz auf Bücher bleibt. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass man einfach die Mehrwertsteuer auf Bücher auf Null setzt. Dann verdient der Staat damit nichts. Das macht aber auch nichts, wenn der Staat mit Büchern nichts verdient. Und wir könnten unendlich viel einfacher publizieren und hätten ein bisschen mehr, was übrig bleibt auf der Ebene. Es gibt eigentlich naheliegende und machbare und auch gar nicht so utopisch nach den Sternen greifende Möglichkeiten. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie weit wir in den Koalitionsverhandlungen da durchdringen, aber wir arbeiten dran.
Da arbeitet man auf jeden Fall. Also du hast vorweggenommen im Grunde genommen dieses Spannungsfeld Kultur und Wirtschaft, was ich auch noch mal erwähnen wollte. Ich würde gerne noch mal zurückgehen zu der Woche der Meinungsfreiheit, die der Börsenverein, wenn ich richtig weiß, seit 3 Jahren, glaube ich, oder sind es schon 4,
Ich glaube,
organisiert.
2021 ist es das erste Mal, aber da bin ich jetzt im Moment gerade auch. Ja, lass uns mal, wir erzählen einfach mal 21, aber.
Und ich fand diesen Rahmen, der aufgemacht wird zwischen Streiten unbedingt. Also ich finde, dass es darüber hinausgeht, über die Meinungsvielfalt. Denn meiner Ansicht nach versteht sich die Branche oder es ist eine Einladung an die Branche, Debattenräume zu eröffnen. Also gerade in einer Gesellschaft, die so oft polarisiert im öffentlichen Raum und ob das jetzt auch digitale Räume sind, wo man eher sozusagen in diesen Kreisen sich bewegt, in denen es ähnlich ist, finde ich gerade die Aufforderung zur Kontroverse, zum Austausch, zur Nuance, zu den Schattierungen eine sehr wichtige Einladung, weil wir eine Branche sind, die ja auch viel mit Sprache zu tun hat, also mit Differenz, mit genauem Hinschauen, mit Gefühlen, mit der Betrachtung unterschiedlicher Perspektiven. Und
Ja, und das ist vielleicht ein bisschen das, was ich eben mit der Meinungsbildung mal, versucht habe zu sagen. Ich glaube, wir können unsere Haltung zum Teil ja auch nur im Diskurs schärfen. Also wenn Michel Friedmann ein Buch vorlegt, Streiten unbedingt, dann klingt es erstmal für einen Menschen, der durchaus auch gerne in Harmonie lebt wie mir, so hoch. Aber ja, ich glaube, nur in der Debatte, nur in der respektvollen, den anderen anerkennenden und auch mit seiner Meinung erstmal ernstnehmenden Diskurs können wir unsere Standpunkte finden und auch in Frage stellen. Kann ja auch mal sein, dass ich einen Standpunkt habe, der nicht dieser Debatte standhält. Und das, also die Meinungsfreiheit beinhaltet ja, dass ich meine Meinung auch ändern dürfte und von anderen lernen. Und es gibt, glaube ich, keine andere Branche, die so sehr für dieses Thema steht wie wir. Also müssen wir sie spielen.
Ja, also ich auch noch mal die Frage, ist nicht der Buchhandel zusammen mit den Verlagen Orte des Dialoges, also der Buchhandel als wichtiger Raum für den Austausch zwischen Kulturen und politischen Meinungen oder Dissens? Gab es in den letzten Jahren Momente, in denen du das Gefühl hattest, dass der Buchhandel aktiv zur gesellschaftlichen Diskussion, also du hattest vorher erwähnt, das Beispiel mit Corona, aber darüber hinaus, gerade jetzt, seitdem, ich würde sagen, die Gesellschaft doch stärker auseinanderdriftet, wo du einfach ein Beispiel hast, wo du sagst, das hat mich beeindruckt von einer Buchhandlung oder einem Verlag.
Also, da gibt es jetzt ganz viele Beispiele. Ich versuche es mal auf einer abstrakten Ebene. Ich finde es beeindruckend, dass in Verlagsprogrammen, und das ist jetzt egal, ob ich Suhrkamp nenne oder Beck oder völlig egal, völlig unterschiedliche Meinungen Publikationsraum haben. Das finde ich toll. Das finde ich fantastisch und das macht mich, ich habe da überhaupt keinen Grund, stolz zu sein oder ich habe keinen Anlass oder ich trage dazu ja nichts bei, aber das macht mich stolz auf diese Branche, dass wir das können und dass das Verlage nicht nur aushalten, sondern auch als Kultur leben. Und genauso empfinde ich das in Buchhandlungen, die den Mut haben, sehr unterschiedliche gesellschaftliche, politische Meinungsstandpunkte nebeneinander zu stellen. Also ich finde, wir sprechen ja branchenintern vom Sortiment. Das heißt, die Buchhandlung sortiert einiges ein und ganz vieles aus. Also das, was sie reinnimmt, ist ja immer nur ein Bruchteil der Neuerscheinung. Und den Mut zu haben, ich traue meinen Kundinnen und Kunden zu, dass sie aus der Vielfalt einfach auch ein Meinungsportfolio sich aussuchen, das halte ich für einen immensen Beitrag. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir eben, ja, wir sind ein Wirtschaftszweig und der Börsenverein ist der älteste Wirtschaftsverband in Deutschland, aber wir sind eben auch ein Kulturbaustein und wir beleben den Debattenraum. Und ich war jetzt gerade letzten Samstag zu einer Veranstaltung nachmittags, samstags, im Buchhandel und ja, da waren dann eben irgendwie die ganzen Mitarbeitenden der Buchhandlung noch Samstagnachmittag da und ganz viele KundInnen auch. Und ob das sich für die wirklich in Euro und Cent gelohnt hat, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber da waren 2,5 Stunden ganz, ganz, ganz wache Gesichter, die einfach zugehört haben, die sich miteinander unterhalten haben. Und da spielt der Buchhandel eine stadtraumbelebende Rolle, eine Diskursrolle. Und das macht uns zu was Besonderem. Das dürfen wir uns auch selbstbewusst vor Augen führen, finde ich.
Das wäre fast ein Schlusswort, aber du näherst dich dem Ende deiner Amtszeit als Vorsteherin nach der Buchmesse in Frankfurt. Welche Themen sind dir besonders wichtig, noch umzusetzen? Gibt es das? Was möchtest du in die Hände deiner Nachfolger, Nachfolgerin legen? Und welche Pläne hast du für die Zeit nach dem Ausscheiden?
Viele Fragen. Also es gibt ein paar Punkte auf meiner Agenda, die ich gerne in diesem guten halben Jahr, was mir noch bleibt, noch umsetzen möchte. Da kann ich zum Teil im Moment aus Diskretionsgründen noch nicht drüber sprechen. Mein allergrößter Wunsch ist, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger und dessen oder deren VorstandskollegInnen, wir wählen ja auch einen ganz neuen Vorstand, diesen Kurs zu mehr Transparenz, zu weniger Hierarchie, zu mehr Miteinander, zu mehr Mitgliedernähe und Mitgliedernutzen weiterführen würden, weil mir das einfach so selbst sehr am Herzen liegt. Das ist aber natürlich auch mal ein bisschen arrogant, weil jede Neue hat ja auch ihre oder seine Ziele. Ich würde mich freuen, wenn, oder nee, ich habe das Gefühl, dass der Börsenverein als Organismus sich so selbstbewusst und ja, tatsächlich viel weniger hierarchisch, viel mehr miteinander aufgestellt hat, dass sie das auch irgendwie aus sich heraus inzwischen machen. Also da ist was passiert, das braucht mich vielleicht auch gar nicht mehr. Das ist eigentlich ja das Schönste, wenn du irgendwie siehst, du wirst jetzt irgendwann gehen, dass du auch gehen kannst, weil das eine oder andere ist, also läuft jetzt auch. Und ja, jetzt traue ich mich, dir was zu verraten. Also ich werde dann, es ist der letzte Tag meiner Amtszeit ist irgendwie wenige Tage, 4 Tage vor meinem 65. Geburtstag. Früher hat man immer gedacht, mit 65 ist man dann alt und in Rente. Jetzt fühle ich mich weder so alt noch kriege ich eine Rente. Und ich habe aber beschlossen, dass ich 2026 im Frühjahr mich für ein Aufbaustudium einschreibe. Also ich bin ja jetzt schon auf der Warteliste. Und ich werde ein Aufbaustudium, vermutlich jetzt die älteste Studierende, zumindest in diesem Semester, zum Stiftungsmanagement machen, weil ich die Tätigkeit im Börsenverein als so sinnstiftend erlebt habe, dass ich mir gedacht habe, wo könnte ich denn vielleicht noch mal was Sinnvolles tun? Und es gibt ja in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Stiftungen und auch sehr viel in Stiftungen liegendes Kapital. Und da gibt es vielleicht auch eine, so meine persönliche private Theorie, die darauf wartet, dass nochmal so ein kleiner Change-Typ wie ich kommt und sagt, könnte man da nicht ein bisschen mehr Bums reinbringen und Energie und mehr aus dem Stiftungskapital machen für den Stiftungszweck, indem man irgendwie da eine gewisse Energie reinbringt. Das ist die Theorie, was daraus wird. Kann ich dir dann irgendwie, wenn du magst, in 1,5 Jahren erzählen. Aber das ist der ganz große Traum und das ist neben meinem Verlag, der mich glücklich macht und dem ich gerne weiter meine Zeit geben möchte, ist das so der Traum für nach dem Börsenverein.
Ja, liebe Karin, ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden und inspirierenden Eindrücke. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns in Leipzig oder spätestens in Frankfurt. ganz lieben Dank.
Das tun wir, liebe Yvonne. Ich danke dir für die Fragen und das Interesse.
Ja, danke schön. Danke für deine Zeit.
Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast@bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Threads unter @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.